Hallo, herzlich willkommen zu Guter Punkt, der Podcast des Pfalz Magazin. Guter Punkt, das ist ein Podcast von und mit Maxi Scheugenpflug, Florian Gann und meiner Wenigkeit Konsti Schätz. Wir nehmen hier jeden Monat ein Thema auseinander, das uns bewegt, aber sonst weitgehend aus den Schlagzeilen geraten ist. Unser Thema heute ist Lobbyismus. Oh, viel Spaß. So, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Bammel vor dem Thema Lobbyismus, weil das irgendwie sowas schwer Greifbares ist, aber ich freue mich trotzdem und Maxi, warum sollten wir über Lobbyismus sprechen? Warum haben wir uns das Thema ausgesucht?
Ja, wir haben uns das Thema Lobbyismus eigentlich deswegen ausgesucht, weil es ja doch ein sehr präsentes Thema ist, was immer wieder auftaucht, aber doch eigentlich relativ wenig in der breiten Öffentlichkeit diskutiert, debattiert auch wird. Eigentlich kommen immer nur so die großen Skandale dann so wirklich ans Licht, aber es ist ja doch irgendwas, was tagtäglich uns eigentlich beeinflusst irgendwo. Gerade weil in der letzten Zeit sehr viele Vorfälle von Bestechung und korrupter Lobbyarbeit eben in CDU, CSU eben vorgefallen sind. Und hier gibt es eben mehrere Fälle, gerade zu dem Thema Corona-Maskenverkauf und der Aserbaidschan-Affäre, wo wir kurz eben einsteigen werden. Betroffen sind eigentlich grundsätzlich hochrangige Politiker der CDU, CSU und es besteht nach wie vor der Verdacht der Korruption, der Bestechlichkeit dieser Politiker und Politikerinnen. Und diese sollen eben Zahlungen von Lobbyfirmen für Beratungstätigkeiten oder für Vermittlungsarbeiten eben erhalten haben. Der erste große Fall, das war eben der Fall Georg Nüßlein, der CSU-Politiker, hätte eben Zahlungen in sechsstelliger Höhe erhalten. Problem war eben die Vergabe von Aufträgen für Corona-Schutzmasken, wo er sich eben dann auch in der Regierung stark gemacht hat oder eben im Bundestag. Und hier eben auch der Verdacht der Bestechung dann auch vorlag. Und in weiterer Folge hat auch der Herr Nüßlein sein Amt niedergelegt. Wenige Wochen später ging dann die heitere Geschichte weiter um den CDU-Politiker Nicolas Löbel. Der Mannheimer Abgeordnete kassierte eben auch eine sechsstellige Summe für seine Beratung oder Vermittlung von Aufträgen für FFP2-Masken. Und seine Aussage dazu war eben, er war sich quasi er war sich nicht dessen bewusst, wie heikel dieses Thema Maskenvermittlung in Pandemiezeiten sein konnte. Er wird auch sein Amt niederlegen.
Er hat ja 250.000 Euro aus der Vermittlung bekommen, da kann man schon mal auf sein Amt der Zeit lang verzichten.
Ich glaube, da können die Diäten ein bisschen abgespeckter ausfallen, definitiv. Ja, der nächste Fall, das war dann Marc Taubmann, der sich die Abgabe der geforderten Ehrenerklärung, auf die er verzichtete. Bei ihm bestand eben auch der Verdacht der Lobbyarbeit für die Unterstützung autokratischer Systeme. Hier in dem speziellen Fall war es eben Aserbaidschan. Und es war auch so, dass der Kreisverband, zu dem auch der Herr Hauptmann dazugehört hat oder dazu gehört, Zahlungen von in fünfstelliger Summe eben von einem Maskenlieferanten auch erhalten hat. Also der hat hier in doppelter Arbeit, zum einen eben die Unterstützung autokratischer Systeme plus eben auch wieder hier Maskenaffäre. Also man könnte sagen, so während der Pandemiezeit ist das Thema Masken doch irgendwie ein sehr, sehr heißes Thema für Politiker. Weitere Politiker, die unter dem Verdacht stehen, der Bestechlichkeit, Bestechung, Nebeneinkünfte, die nicht deklariert wurden. Alfred Sauter, den Axel Fischer, die Karin Strenz, den Eduard Lindner.
Ein Fass ohne Boden. Was man, glaube ich, kurz dazu sagen muss, ist immer gegen manche der genannten Politiker sind die Verfahren eingestellt worden, zumindest strafrechtlich. Gegen manche laufen die Ermittlungen. Aber es ist natürlich, also zumindest meiner Meinung nach, geht es da nicht nur um Strafrecht, sondern eigentlich ja auch darum, was ist mit dem Amt von einem Politiker oder einer Politikerin irgendwie vereinbar. Und deswegen sind ja einige der Genannten auch schon, haben ihre Ämter zurückgelegt.
Voll. Richtig, genau. generell eben, man hat halt jetzt gesehen oder man hört halt jetzt oft, dass gerade Lobbyarbeit immer unter diesem negativen Verdacht eben steht, der Korruption, der Bestechlichkeit und dass man sich quasi hier Gesetze kaufen würde. Da würde ich halt jetzt auch ganz gern die Meinung von einem Politiker hören, der uns dafür auch kurz seine Stimme geliehen hat und hier mal kurz zusammenfasst, was er unter dem Thema Lobbyarbeit versteht. Es geht um Kai Michael Dankl, der ist Gemeinderatsmitglied in der Stadt Salzburg und vertritt da die KPÖ. Das ist die eher linksorientierte Partei, in Deutschland zu vergleichen mit der Linken.
Unter Lobbyismus verstehe ich den Versuch verschiedener Personengruppen, Organisationen, politische Entscheidungen zu beeinflussen, um ihre Interessen durchzusetzen. Das muss per se nichts Negatives sein. Das kann auch heißen, dass Konsumentenschützer, Umweltvereine, Mieter und Mieterinnen versuchen, ihre Anliegen in die Politik reinzutragen, auch abseits von Wahlen. Aber ich denke, Lobbyismus wird dann ein Problem, wenn sich einige extrem stark durchsetzen. Also Interessensgruppen mit besonders viel Geld für Inserate oder einfach einen besonders engen Draht zu einzelnen Politikern. Und wenn dann andere Interessen untergehen. Und das ist, denke ich, zum Beispiel in der Stadt Salzburg ein riesiges Problem. Da werden sehr viele Menschen von der Stadtpolitik nicht gehört. Jeder Zweite geht gar nicht mehr wählen, weil die Leute sagen, es ändert sich sowieso nichts, ich habe kein Vertrauen in die Politik. Und das ist, glaube ich, demokratiepolitischer Wahnsinn. Also wenn so viele Leute nicht mehr gehört werden und andere hingegen mit einem Anruf vielleicht ganz schnell bekommen, was sie wollen.
Das, was Kai Michael Dankl da jetzt angesprochen hat, ist ja aber eigentlich schon das nächste Problem, oder? Also Maxi, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber wir haben ja bisher darüber gesprochen, dass es problematisch ist, wenn sich PolitikerInnen von Vertretern aus der Wirtschaft bezahlen lassen dafür, dass sie die Interessen der Wirtschaft in die Politik tragen und dann eben diesen Einfluss nicht transparent machen. Das, was Kai Michael Dankl da jetzt angesprochen hat, da ist ja eher das Problem, dass nicht alle die Möglichkeit haben, so einen starken Einfluss auf die Politik zu nehmen, oder?
Richtig. Also das ist ja eben genau das Problem. Es läuft auf einer sehr persönlichen Ebene ab. Also die Lobbyverbände, Organisationen haben auch eine sehr gute Beziehung, wenn man es so betiteln möchte, in die Politik, zu einzelnen Vertretern. Also gerade bei dem Fall Georg Nüsslein kommt es eben auch auf. Der Lieferant, von dem er die Masken eben bezogen hat oder eben den Auftrag auch dahin vergeben hat. Dieser Mitarbeiter der Firma, wo eben das Ganze eingefädelt wurde, der war früher auch mit Vorstand eines Kreisverbandes der Jungen Union. Nüsslein und er kannten sich eben aus dieser früheren Beziehung und daraus kann man eben schließen, ist es generell oft so, dass eben diese Personen, wenn sie nicht schon von vornherein diesen persönlichen Kontakt einfach pflegen aufgrund gemeinsamer Vergangenheit, gemeinsamer Interessen, dass sich Lobbyverbände, die über starke finanzielle Möglichkeiten verfügen, auch dementsprechend sich nah an der Politik orientieren können. Also sie halten auch meistens Büros in den Regierungskreisen oder bei den Regierungskreisen. Also zum Beispiel in Berlin sind sehr, sehr viele Vertreter, in Brüssel sind sehr viele Vertreter. Und wenn natürlich eine Organisation, ein Unternehmen nicht über diese Mittel verfügt, kann man natürlich auch keinen Vertreter für dieses Unternehmen an den jeweiligen Standort schicken, wo die Politiker eben auch sind.
Zum Thema Nüsslein würde ich eigentlich sagen, also in dem Fall ist ja, glaube ich, allen Beteiligten irgendwie klar, dass das irgendwie Grenzüberschreitung ist. Also ein Politiker lässt sich dafür bezahlen, dass er ein gewisses Interesse vertritt. Das heißt, er ist irgendwie beides gleichzeitig. Er ist Politiker und Lobbyist, aber gut, deswegen ist er auch zurückgetreten. Und ich glaube, was wir meistens im Falle von Lobbyismus diskutieren, ist ja, Lobbyisten treten an Politiker und Politikerinnen heran und versuchen die sozusagen mit einem gewissen Thema, mit einer gewissen Sichtweise zu beeinflussen. Das heißt, mein Punkt wäre sozusagen diese Maskenaffäre und Aserbaidschan-Affäre, die wir uns gerade angehört haben von dir, Maxi. Das ist immer das, was Schlagzeilen macht, aber das repräsentiert eigentlich nicht den Lobbyismus, wie er eigentlich so im Alltag stattfindet.
Also ich würde sagen, das, was wir halt dann eben jetzt immer sehen, was an die Öffentlichkeit kommt, ist natürlich dann das Endergebnis des Ganzen. Das negative Endergebnis, was die Öffentlichkeit ja dann auch sieht, Denn Lobbyarbeit passiert ja über einen längeren Zeitraum. Das ist ja meistens nicht etwas, was jetzt, natürlich will ich jetzt keinem unterstellen, es kann aber vielleicht auch schneller gehen, aber es ist natürlich etwas, die Beziehung kann ja über einen längeren Zeitraum auch aufgebaut werden. Und es ist ja nicht nur so, dass allein Firmen Lobbyarbeit betreiben, sondern es betreiben ja auch zum Beispiel NGOs Lobbyarbeit, wie Greenpeace zum Beispiel, wo einfach Wissen in die Politik von außen getragen wird. Und unter dem Aspekt ist ja auch die Lobbyarbeit als was Positives auch weitestgehend zu verstehen, weil die wissen ja genau, was wird benötigt, wie ist die Entwicklung, die arbeiten mit ganz anderen Zahlen, die sind in der Thematik drin, die Lobbyvertreter oder generell die Firmen. Und unter dem Aspekt ist es ja auch gut.
Demnach klingt Lobbyismus jetzt eigentlich so, okay, es ist ein notwendiges Instrument. Ich glaube, das ist auch durchaus im Wesentlichen eine mehrheitsfähige Position. Das würden Lobbyisten und Politiker unterschreiben. Aber es gibt ja trotzdem viel Kritik dran. Also zum Beispiel das Thema Machtungleichheit.
Ich kann mir jetzt halt vorstellen, wie gesagt, alles, was wir sagen, sagen wir immer als Beispiel und soll jetzt irgendwie nicht ein Rumgehacke auf irgendeiner Wirtschaft sein, aber ich kann mir halt vorstellen, dass zum Beispiel NGOs mehr Schwierigkeiten haben, ihre Interessen in die Politik zu tragen, als jetzt zum Beispiel die Automobilindustrie in Deutschland oder auch große Energiekonzerne, wo einfach auch ein bisschen mehr Cash dahinter ist.
Das ist eigentlich sehr genau das, was Martin Ehrenhauser anspricht, der ehemalige Europaabgeordnete. Martin Ehrenhauser war von 2009 bis 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments und kennt eben von daher diesen Betrieb und hat damals auch schon das Lobbying kritisiert und ist jetzt Autor. Genau, hören wir mal rein, was er gesagt hat.
Europaabgeordneter hat man immer mit ganz vielen unterschiedlichen Themen zu tun. Und man hat vor allem auch mit Themen zu tun, worin man eigentlich kein Experte ist. Also man trifft Entscheidungen, Sachfragen, von denen man eigentlich keine Ahnung hat. Das heißt, um diese Entscheidungen treffen zu können, brauche ich Information. Und wenn ich dann rausgehe aus dem Parlament, versuche ich mir diese Information anzueignen oder diese Information zu bekommen. Und da warten dann natürlich die unterschiedlichen Menschen und Leute und Verbände und Banken und was der Teufel ist. Und genau da beginnt natürlich schon einmal die erste Schieflage. Wer kann mir diese Information geben? Die Umwelt, wenn es Umweltfragen sind, gibt es vielleicht die eine oder andere NGO. Wenn es um die Finanzmarktthemen geht, dann gibt es hunderte, tausende Lobbyisten, die für die Banken, für die Versicherungen lobbyieren und die nur darauf warten, dass sie mir Informationen liefern können. Es gibt aber eigentlich niemanden, der irgendwie kritisch auf diesen Finanzmarkt blickt und auch die Ressourcen und das Geld hat, dass er, also eine große Institution wie das Europäische Parlament oder die Kommission oder den Rat, auch wirklich bespielen kann. Das heißt, die Institutionen wie Banken oder Versicherungen, die einen Haufen Geld haben, die können sich ganz, ganz viele Mitarbeiter leisten, die können ganz, ganz viel Kampagnenbudget zur Verfügung stellen, die können ganz oft und ganz intensiv EU-Abgeordnete mit Informationen versorgen und das führt schlussendlich dann in der Entscheidungsfindung auch zu einer gewissen Schieflage. Also nur ein Beispiel, die Banken, die Versicherungen, die sind seit Jahrzehnten dort und lobbyieren. Erst nach 2008, nach dem großen Finanzcrash, wurde dann eine einzige NGO, Finance Watch, installiert, die ein bisschen einen kritischen Blick auf die Finanzmärkte wirft und eben versucht, hier Lobbyingarbeit im Gemeinwohlinteresse zu machen. Die haben aber keine Ahnung, vielleicht ein Dutzend Mitarbeiter. Also vergleichsweise die Ressourcen und die Möglichkeiten, die sie haben, die sind in einem so eklatanten Widerspruch oder auch im eklatanten Missverhältnis zu dem, was zum Beispiel Banken oder Versicherungen haben. Ja. Und da entsteht halt eine Asymmetrie an Information, Asymmetrie an Macht.
Welche Möglichkeiten haben denn EU-Parlamentarier sozusagen, sich selbst auch Expertise zu besorgen, irgendwie in Form von wissenschaftlichen Mitarbeitern oder so, mit dem sie sozusagen den Input der Lobbyisten überprüfen können?
Ja, die waren natürlich sehr, sehr gering. Also es war immer ein irrsinniger Kampf, wenn jetzt zum Beispiel versucht habe, irgendeine Studie in Auftrag zu geben. Das war teilweise eigentlich überhaupt nicht möglich. Ich konnte auch irgendwie zu politischen Fragen oder zu juristischen Fragen, die ich hatte, hätte ich gern immer mir einen wissenschaftlichen Dienst gewünscht, wo ich ganz schnell Fragen hinsenden konnte und die mir einfach rasch Antwort geben. Also sowas gab es eigentlich nicht. Also man war eigentlich wirklich darauf angewiesen, rauszugehen, ja, und mit diesen Verbänden zu sprechen, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber wenn es halt so einseitig ist, ja, wenn die Machtverteilung und die Ressourcenverteilung so einseitig ist, dann entsteht eben das Problem. Also hier einen unabhängigen wissenschaftlichen Dienst im Haus zu haben, ja, im Europäischen Parlament, der einfach neutrale Informationen auch den Abgeordneten rasch und ganz, ganz unbürokratisch zur Verfügung steht, das wäre einfach absolut wünschenswert gewesen und das hätte sicherlich diesem Ungleichgewicht an Informationen, dieses Ungleichgewicht, das in diesem Lobbyismusbetrieb herrscht, ein Stück weit entgegenwirken können.
Der interessante Teil ist eigentlich der zweite Teil, weil er halt dann eben, wie gesagt, also auch als Politiker, der im Endeffekt die Entscheidung trifft, was fließt in den Gesetzesvorschlag oder in die Gesetzgebung dann ein. Du bist ja irgendwie abhängig von der Information, die du von den Lobbyisten kriegst. Das Beispiel Pharmaindustrie, das ich irgendwie genannt habe, oder Finanzindustrie. Du hast ja irgendwie 300 Finanzlobbyisten, die dich mit Informationen eindecken. Du hast vielleicht eine finanzbranchenkritische NGO, bei der du dir Infos holen kannst, und gleichzeitig hast du als Politiker auch selber keine wissenschaftlichen Mitarbeiter, keine Dienste. Klar, du hast irgendwie ein Team, aber wahrscheinlich nichts, wo du halt auf eigene wissenschaftliche Infos irgendwie zurückgreifen kannst. Also das macht das Problem, glaube ich, irgendwie ganz gut klar, wie stark der Einfluss der einen Seite ist und wie wenig man vielleicht auch entgegensetzen kann.
Das, was sich der Ehrenhauser, wenn ich ihn richtig verstanden habe, eigentlich wünschen würde, wäre so eine Art runder Tisch, wo Experten, Vertreter von Verbänden, also halt Lobbyisten sitzen und halt Wirtschaftsinteressen vertreten und aber auch halt zum Beispiel die Gegenstimmen, also die dann so in Anführungsstrichen negativ Lobby machen würden, und wissenschaftliche Vertreter, die irgendwie so eine bisschen neutrale Sicht drauf haben. Das wäre eigentlich so der Idealfall.
Ja, also du hast recht. Der Politiker ist ja eigentlich in dieser Zwickmühle gefangen, über Dinge zu entscheiden, über die er eigentlich gar keine Information hat und auch vielleicht gar nicht die Zeit dazu hat, sich diese anzueignen, und im Grunde halt sehr individuelle Interessen einfach auf ihn einwirken. Und dementsprechend, ich habe auch hier noch so einen groben Wert, es kommen zum Beispiel in Berlin auf einen Bundestagabgeordneten gerechnet 9 Lobbyisten. Und wenn man jetzt eben sagt, okay, in dem Verhältnis, wie es er jetzt ja auch beschrieben hat, der Herr Ehrenhauser, wären das wahrscheinlich so knapp 8 Wirtschaftslobbyisten und ein NGO-Lobbyist. Also man verzeichnet seit den letzten 10, 15 Jahren knapp einen rapiden Anstieg an Lobbyisten. Und ja, das ist halt eben das Problem. Also wenn man halt hier, glaube ich, zu viele Meinungen dann auch hat, einfach auch die Entscheidungsnot, wie entscheide ich mich jetzt einfach? Und da kommt natürlich das Thema der Ressourcen natürlich auch wieder zum Tragen. Ein Wirtschaftsunternehmen, das dementsprechend Informationen aufbereiten kann, sie bündeln kann und dann auch an die Hand geben kann, wird sich leichter tun als ein NGO-Verband, der nicht die Informationen in dem Ausmaß zusammentragen kann, der nicht über die Mittel verfügt, das Wissen im Grunde dann so weitergeben zu können. Und vielleicht kommt er gar nicht oder hat er gar nicht die Möglichkeit, überhaupt mit dem Politiker in Kontakt zu treten.
Ich hab mir halt jetzt irgendwie gerade gedacht, was mich irgendwie tatsächlich ein bisschen stört, rein demokratisch gesehen. Maxi, du hast gesagt, es kommen jetzt in Berlin auf einen Politiker 9 Lobbyvertreter, wo ich mir denke, also da ist es ja dann abhängig von was du für ein Typ bist, wie kritisch du als Mensch bist, dass du dann das hinterfragst, was da an dich herangetragen wird. Also ich glaube, nicht alle Politiker werden das dann so machen wie der Ehrenhauser und sagen, okay, ja, dann, ich habe jetzt keinen Zugang, da muss ich jetzt selbst irgendwie die Sache in die Hand nehmen und recherchieren und mir vielleicht so Gegenstimmen anhören, sondern es wird wahrscheinlich auch Leute geben, die da was hingelegt bekommen, das natürlich im Interesse dieses Unternehmens ist, und das einfach so schlucken. Und das finde ich schwierig.
Ja, und hier kommen wir ja an den Punkt, den wir ja ganz am Anfang ja auch genannt haben, der Punkt der Bestechlichkeit oder der Korruption.
Ja.
Um zu sagen, nimm einfach den Vorschlag, den ich dir gebe, und du kriegst was und du kriegst genau. was obendrauf. Und vorhin hatten wir auch kurz das Thema, die Nähe von Politikern und Wirtschaftstreibenden. Generell auch dieser Drehtüreffekt ist ja auch bei Politik und Wirtschaft ein sehr großes Problem. Also entweder, dass Politiker aus der Wirtschaft in die Politik eben gehen oder den umgekehrten Weg gehen. Also dass Politiker nach ihrer aktiven Karriere als Politiker, als Vertreter des Volkes in die Arbeit eines Unternehmens treten. Und hier dann eben auch wieder der Kontakt zwischen Politik und Wirtschaft dementsprechend besteht und dementsprechend leichter Meinungen, Interessen in die Gesetzgebung ja. einfließen können.
Flo, dazu, du hast ja noch mit jemandem gesprochen, der dessen Arbeit es ist, quasi Lobbyarbeit zu machen.
Das war die Heidi Glück. Sie ist eben eine Beraterin, hat ein Public Affairs Unternehmen, wie sie es nennt, und war früher selber Sprecherin in der Politik von dem früheren Bundeskanzler Wolfgang Schüssel von der ÖVP.
Genau, und da war eine Passage in dem Interview, die fand ich zu dem, was der Maxi gerade gesagt hat, super spannend. Und zwar einfach die Frage, kann sich die Politik wehren gegen den Einfluss der Lobby? Und das fand ich eigentlich eine ganz spannende Passage und die würde ich jetzt noch gerne einspielen.
Ich würde mal vielleicht dem teilweise schon zustimmen, dass manche Konzerne, Großkonzerne über viele und vielleicht sogar eben weitreichendere Ressourcen verfügen als vielleicht manche Politikbereiche, weil ich als internationaler Großkonzern, also wenn ich jetzt Shell oder BP zum Beispiel denke, ja, also die können locker irgendwo einmal irgendwelche Untersuchungen oder Studien für ein paar Millionen beauftragen. Ja. Das geht für ein Ministerium so einfach sicher nicht. Ja. Also das ist auch schon dann letztlich oft eine Ressourcenfrage. Und das kann schon sein, dass es da manchmal in eine Schieflage kommt. Ich glaube nur, dass sich davon die Politik letztlich nicht beeindrucken lassen darf. Ja. Die Entscheidung für Veränderungen trifft die Politik. Die sitzen also am längeren Ast. Also sollten sie auch das ist der Vorteil. Wenn die nicht wollen, können die Konzerne Millionen von Geldern in Studien hineinstecken. Wenn sie es nicht ändern, ändern sie es nicht. Dann war das Geld vielleicht nicht umsonst, aber es hat jedenfalls nicht zu dem Ziel geführt, das die gerne vertreten hätten.
Ich finde das legitim, dass sie sagt, okay, letztlich entscheidet die Politik. Letztlich entscheiden diejenigen, die demokratisch gewählt sind, und sie entscheiden, wem Gehör geschenkt wird oder nicht. Und das sollen sie natürlich im Idealfall nach bestem Wissen und Gewissen tun und natürlich auch der politischen Ausrichtung, für die sie halt eigentlich gewählt wurden. Da ist jetzt natürlich die Frage, wenn man so die ganzen Skandale anschaut, die dann Maxi vorhin aufgezählt hat, kann sich die Politik wirklich wehren, wenn man mit einem Geldbündel winkt?
Es gibt ja in Österreich zum Beispiel einen Public Affairs Verband, wo sozusagen Public Affairs Manager, / Lobbyisten, Mitglied werden können. Die haben einen eigenen Ehrenkodex, so wie Journalisten einen Ehrenkodex haben, Public Relations einen Ehrenkodex hat, an dem man sich halten muss. Und ich habe mir den jetzt nicht durchgelesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da drin steht, man soll Politiker nicht schmieren, um sozusagen Gesetzestexte durchzubringen. Gleichzeitig gibt es auch Transparenzregeln für Politiker. Also Österreich hat ein Lobbyregister, auf EU-Ebene gibt es ein Lobbyregister, wo sich quasi die Lobbyisten, Lobbyistinnen eintragen sollten. Ist nicht ganz hart geregelt. In Deutschland ist eins geplant. Das heißt, es gibt schon einige Regeln, beziehungsweise es sind einige Sachen auf dem Weg, die irgendwie genau dahin führen sollten, dass die Abläufe so transparent sind, dass diese Dinge, die wir am Anfang, die Maxi am Anfang irgendwie uns vorgestellt hat, dass die nicht mehr möglich sind, so einfach.
Flo, du hast jetzt genau das schon angesprochen, was ich gerade fragen wollte. Wenn es Einzelfälle sind, was kann man tun, dass die Einzelfälle weniger werden oder es zumindest Einzelfälle bleiben? Du hast jetzt schon das angesprochen, Lobbyregister, korrigiert mich, Lobbyregister ist eigentlich ein Register, wo öffentlich oder transparent gemacht wird, mit wem man sich trifft und auch was man im gegebenenfalls dann dafür bekommt, oder es steht dann wahrscheinlich, soll wahrscheinlich verhindern, dass man was dafür bekommt. Ich habe gelesen, in Deutschland ist es gerade so, da gibt es irgendwie die Diskussion, dass dieses Lobbyregister eingeführt werden soll. Es wurde sogar irgendwie ein Vorschlag schon vorgelegt, der aber irgendwie von Lobby, also von lobbykritischen Vereinen als unzureichend ja, abgetan wurde und man gesagt hat, okay, die CDU, CSU fährt da ein bisschen mit angezogener Handbremse. Die SPD will da ein bisschen mehr Transparenz einführen. Wäre das die Lösung?
Ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt, würde ich sagen. Und das haben auch die beiden, also Martin Ehrenhauser und Heidi Glück, mit denen ich gesprochen habe, durchaus auch nochmal erwähnt, dass das schon gute Sachen sind, aber dass die irgendwie noch so Spielräume zulassen. Also auf EU-Ebene ist es so, dass man sich da eintragen soll, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das heißt, es ist nicht hart geregelt. Du musst, was du da alles offenlegen musst als Unternehmen oder als Lobbyist. In Österreich ist es, glaube ich, auch nur so, was ich jetzt gesehen habe im Register. Du musst halt deinen Namen eintragen und wie viel Umsatz du sozusagen mit Lobbyismus machst, wie viel das quasi von deinem Geschäft ausmacht. Wen du triffst, welche Themen du da behandelst, ist in Österreich und auf EU-Ebene meines Wissens nicht abgedeckt mit dem Transparenzregister. In Deutschland ist es geplant, glaube ich, so teilweise, aber auch nicht sehr weit durchgreifend sozusagen. Also auch nicht sehr, man muss, glaube ich, nicht sehr konkret angeben, was da thematisiert wird. Und das wäre aber schon meiner Meinung nach die Richtung, in die es hingehen muss, festhalten, wen hast du getroffen, was war das Thema, ohne jedes Detail aus dem Gespräch öffentlich machen zu müssen.
Ich glaube, grundsätzlich ist das Thema der Transparenz einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man einfach, wie du sagst, die Schritte nachverfolgen kann, wer trifft wen zu welcher Zeit, welche Gelder fließen hier, also gerade auch. Und man kann sich natürlich auch überlegen, gibt es hier irgendwo vielleicht auch eine Deckelung, dass man sagt, es können nicht 100.000 Vertreter der Wirtschaft in Brüssel sitzen und aber nur zwei Vertreter eines oder ein Dutzend Vertreter einer NGO. Also vielleicht müssen auch hier ganz andere Spielregeln gezogen werden. Wer darf am Stand oder wie viele Lobbyisten dürfen an einem Standort vertreten sein? Wie muss die Verhältnismäßigkeit sein, um hier einfach auch ein gewisses Gleichgewicht zu schaffen? Oder wie wir vorhin auch kurz gesprochen haben, diesen runden Tisch in Anführungszeichen, wo sich dann einfach einzelne Vertreter gegenübersetzen und Themen diskutieren, auseinandernehmen und hier letztendlich zu einem Konsens kommen, der für alle Teile der Gesellschaft einen Vorteil bringt.
Kurzer Einwurf, es gibt so Hearings zu Gesetzestexten, allerdings ist dann auch wieder, da stellt sich auch wieder die Frage, wie die besetzt sind, also auch dann mit verschiedenen Vertretern, aber selbes Problem, oft sitzen da dann mehr Leute aus der Wirtschaft drin, als sozusagen aus kritischen, unabhängigen Organisationen.
Ja. Oder auch eben das Thema mit dem Drehtüreffekt, den wir vorhin kurz angesprochen haben. Natürlich, es gibt zwar die Regelung, dass Politiker nicht just nachdem sie quasi ihren Abgeordnetenstuhl verlassen haben, sofort den Platz im Büro des Unternehmens einnehmen dürfen. Aber vielleicht müssen hier auch klarere Linien gezogen werden, dass man sagt, ja, nicht nur 18 Monate, sondern möglicherweise generelles Verbot dafür, einfach dann später in der Wirtschaft zu arbeiten, nach der politischen Tätigkeit oder dass es hier einfach noch einen längeren Zeitraum gibt, dass man nicht in der Wirtschaft arbeiten darf, quasi eine Zwangspause oder eine Karenzzeit, die man hier einführt, die noch länger dauert, sind Möglichkeiten, ist natürlich letztendlich immer der einzelnen Person auch irgendwo überlassen. Gehe ich auf diese Arbeit so ein, wie sie mir zugetragen wird, auf die Lobbyarbeit Einzelner, oder sage ich, ich handle komplett unter dem Punkt des Gemeinwohls und da spielt dann für mich letztendlich das Geld keine Rolex.
Also, zusammengefasst, wir brauchen runde Tische und längere Arbeitslosigkeit für Ex-Politiker.
Das klingt doch nach einem guten Plan.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank an euch. Ja,
und Maxi, du hast uns reingeholt, schmeiß uns raus.
Ich glaube, Lobbyarbeit ist ein sehr wichtiges Thema. Es muss, glaube ich, weiterhin ein Bestandteil der Politik auch sein, einfach um Wissen in die Politik hineinzutragen. Für den gesamten Prozess brauchen wir aber, glaube ich, wesentlich mehr Transparenz, um nachvollziehen zu können, was wird hier diskutiert, wo fließen hier Gelder, wer spricht mit wem. Es braucht gewisse Regulationen hinsichtlich des Umfangs der Förderungen, der Zuschüsse. Ich glaube, es ist einfach eine Sache, die man nicht grundsätzlich von vornherein verteufeln darf, die man aber definitiv sehr, sehr kritisch, sehr genau auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum einfach noch weiterhin stark beobachten muss.